Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Maja Elmenreich. Der Soundtrack der Berlinale. Vor jedem der 220 Filme in diesem Jahr wird er wieder zu hören sein. Dazu auf der Leinwand eine Weltkugel aus goldenen Bären und Sternenstaub. Ein bisschen Glitzer und Glamour wird es also geben bei der 76. Internationalen Berlinale. Heute Abend geht's los. Wir sprechen gleich mit unserer Filmredakteurin Susanne Burg direkt vor dem Berlinale Palast. Schon vor der Eröffnungsgala hat sich in Berlin die Filmbranche mit der Politik getroffen, beim Produzententag. Auch davon berichten wir. Und es gilt, zwei große Kulturmenschen zu würdigen. Den Schriftsteller Cees Notenboom und den Dirigenten Helmut Rilling. Beide sind gestern gestorben, beide im Alter von 92 Jahren. Wir erinnern an sie. Doch erstmal nach Berlin, wo es kalt und nass ist, wo also typisches Berlinale-Wetter herrscht. Gegen die Wärme und das Licht von Cannes und Venedig kommt Berlin im Februar einfach nicht an. Und auch sonst wird der Berlinale von vielen die Konkurrenzfähigkeit abgesprochen, auch im zweiten Jahr unter der Leitung von Tricia Tuttle. Zu wenige bekannte Namen, zu wenige bedeutende Filme, zu viel Nische, zu wenig großes Kino, heißt es. Wir werden in den kommenden 10 Tagen den Praxistest machen und regelmäßig berichten. Doch alles beginnt am roten Teppich vor dem Berlinale-Palast am Potsdamer Platz. Da steht jetzt unsere Filmredakteurin Susanne Burg. Um 19 Uhr geht's los, Susanne. Da beginnt die Eröffnungsveranstaltung. Und es klingt im Hintergrund schon so, als würde bereits jetzt Trubel am roten Teppich herrschen. Stimmt das?
Ja, auf jeden Fall. Also hunderte Fans haben sich hier eingefunden, stehen hier ganz brav mit Regenschirm. Denn ja, es gibt diesen Nieselregen, diesen Berliner. Und aber trotzdem, am roten Teppich ist sehr viel Glamour. Man sieht schon Damen in sehr leicht bekleideten Kleidern. Ich bin immer sehr beeindruckt bei den 5 Grad, wie die das machen. Claudia Roth, ehemalige Kulturstaatsministerin, war gerade zu sehen, die Schauspielerin hier am Abbas. Also viele Fans warten und viele warten natürlich auch auf den großen Star des Abends, auf Schauspielerin Michelle Yeoh, denn sie bekommt ja heute den Ehrenbären, den goldenen.
Ja, genau. Und heute Abend aber auch gibt es den Eröffnungsfilm. Die Berlinale versteht sich ja von jeher als besonders politisches Filmfestival. Und dieser Eröffnungsfilm, der stammt von der afghanischen Regisseurin Shahrbanu Sadat. No Good Man, so der Titel. Ist diese Wahl des Films auch als so eine Art politisches Zeichen zu verstehen?
Ja, das wurde Berlinale-Chefin Tricia Tuttle heute auch in der Pressekonferenz gefragt und sie sagte vor allem, ja, es ist politisch, aber Eröffnungsfilme sollen immer überraschen und das ist durchaus eine Überraschung. Es ist der erste afghanische Film, der die Berlinale eröffnet und Shahrbanu Sadat ist ja durchaus eine interessante Regisseurin. Seit 2021 ist sie in Deutschland vor den Taliban aus Kabul geflohen und in ihrem neuen Film erzählt sie die Geschichte einer Kamerafrau aus Kabul kurz vor der Übernahme der Taliban. Die Frau ist emanzipiert, stark überzeugt, dass es keine guten Männer gibt und das ändert sich aber dann durch eine Begegnung. Ein Film über eben ja Patriarchat, Korruption, Film, der politische Realität, Humor und Romantik durchaus miteinander verbinden will.
Mhm. Und der Film läuft ja außer Konkurrenz, aber ab morgen geht es dann los. Alle 22 Wettbewerbsfilme werden gezeigt und die werden alle die Wettbewerbsjury natürlich sehen. Unter Wim Wenders, einen großen Auftritt hatte diese Wettbewerbsjury schon, da hat es nämlich Tradition, am Vormittag vor der Eröffnung in einer Pressekonferenz Rede und Antwort zu stehen. Wozu haben sich die Mitglieder der Jury geäußert in dieser Pressekonferenz?
Na, es ging viel um die Frage, ob und wie, inwiefern Filme tatsächlich die Welt ändern können. Und dann kam sehr schnell ein Journalist, wurde direkt und sprach über Gaza und fragte, ob die Jury diese in Anführungszeichen oder Zitat selektive Behandlung der Menschenrechte unterstützte. Das war ein etwas angespannter Moment, aber Wim Wenders wurde sehr deutlich, sagte, Filmschaffende seien ein Gegengewicht zur Politik. Sie müssen die Arbeit für die Menschen machen, nicht für die PolitikerInnen. Und zur Arbeit in der Jury sagte Wenders, dass es die Jury der Berlinale schwerer habe als jede andere Jury bei einem großen Festival. Und zwar sagte er das auf Englisch wegen der internationalen Gäste.
Being jury in Berlin is very different than being a jury anywhere else. Because in Berlin you can be sure.
Ja, denn in Berlin kann man sicher sein, mehr Facetten der Welt zu sehen als bei anderen Festivals, so Wenders. Und das ist eine große Stärke. Alle Filmschaffenden haben ihre eigenen Herangehensweise, was die Geschichte, die Arbeit mit den Schauspielenden, Orte und Themen angeht hier bei der Berlinale. Ja, und diese Vielfalt, das passt natürlich auch ganz schön zum Profil der Berlinale.
Also Vielfalt ist vorhanden, hören wir, aber der Wettbewerb strotzt ja trotzdem nicht gerade vor großen Namen. Da findet, oder die findet man eher unter den Schauspielenden, zum Beispiel Juliette Binoche, Sandra Hüller, Channing Tatum. Wie beurteilst du diesen Wettbewerb jetzt noch der Papierform nach?
Ja, es ist tatsächlich nur ein US-amerikanischer Film dabei, ein dokumentarischer Independent-Film, in dem eine Frau 10 Jahre lang eine Mini-Version des Hauses ihrer verstorbenen Freundin nachbaut und dadurch Trauerarbeit leistet. Es sind wirklich sehr eigene Blickweisen im Wettbewerb, Autorenfilme, Stimmen aus dem Weltkino, wie der australische Aborigine-Regisseur Warwick Thornton oder der österreichische Regisseur Markus Schleinzer mit seinem Film Rose, in dem Sandra Hüller eine Frau spielt, die sich im 17. Jahrhundert als Mann verkleidet. 3 deutsche Filme sind dabei. Viel Aufmerksamkeit wird wohl Ilgert Chatak bekommen, vor allem nach seinem letzten erfolgreichen Film Das Lehrerzimmer. Bei seinem neuen Film Gelbe Briefe geht es um ein Künstler-Ehepaar, das ins Visier des Staates gerät. Also viele Genres, viele Formen, viele Länder von Singapur bis Mexiko. Ja, ein interessanter Jahrgang und die Berlinale ist natürlich tatsächlich keine Oscar-Startrampe für große Filme wie Cannes oder Venedig, aber es verspricht interessant zu werden.
Vielen Dank an Filmredakteurin Susanne Burg live vom Roten Teppich vor dem Berlinale-Palast. In einer guten Stunde geht's also los mit der Gala und dem Eröffnungsfilm und über beides berichten wir morgen an dieser Stelle. Bei der Berlinale aber kommen Menschen nicht nur in dunklen Kinosälen zusammen. Von der kleinsten Ecke im Café bis hin zum großen und hell erleuchteten Konferenzsaal wird in diesen Festivaltagen so ziemlich jeder Ort in Berlins Mitte genutzt. Zum beiläufigen Plaudern, ernsthaften Geschäfte machen und lebenswichtigen Netzwerken. Filmfestivals wie die Berlinale sind schließlich auch Branchentreffs. Und heute Vormittag ging es bereits los mit dem sogenannten Produzententag. Unter dem Titel »Gemeinsam stärker« sollte es um Deutschlands Filmwirtschaft im internationalen Wettbewerb gehen. Wie geht's der Filmbranche? Christian Berndt hat sich beim Produzententag und drumherum umgehört.
Diese Berlinale hat die Chance, sie hat das Zeug, ehrlich gesagt hat sie die Pflicht, eine Berlinale des Aufbruchs zu werden. Und das ist auch bitter nötig. Denn wenn wir ehrlich sind, haben wir schlechte Jahre hinter uns. Wir haben sogar 7 magere Jahre hinter uns. Und deswegen haben wir uns in der Politik entschieden, nicht zu kleckern, sondern zu klotzen.
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer meinte damit in seiner Rede auf dem Produzententag zum einen die Verdoppelung der Bundesfilmförderung, aber zum anderen vor allem das Gesetz zur Investitionsverpflichtung für Streamer und Fernsehsender in die deutsche Produktionslandschaft. Auf die hatten sich die Koalitionsparteien nach monatelangem Gezerre erst vor einer Woche geeinigt, gerade noch rechtzeitig vor der Berlinale. Vizekanzler und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil betonte auf dem Produzententag noch einmal sein Anliegen.
Für mich ist immer klar gewesen, es darf nicht sein, dass manche Digitalplattformen in Deutschland hohe Millionenumsätze durch Abos machen, aber deutsche Studios und Produktionen gleichzeitig ins Schlingern geraten. Ich halte das nicht für gerecht.
Damit rannte der Vizekanzler auf dem Produzententag bei allen Beteiligten offene Türen ein. Auch wenn die Geschäftsführerin der Deutschen Produktionsallianz, Michelle Müntefering, deutlich machte, dass die 8% Investitionsquote für Streamer in ihren Augen zu niedrig ist, zeigte sie sich optimistisch angesichts des Koalitionskompromisses.
Was vorliegt, ist ein Modell, das Fairness und Partnerschaft ermöglicht, darauf ausgerichtet ist, den deutschen Produktionsunternehmen wieder Planungssicherheit zu geben. Und lieber Herr Weimer, genau das unterstützen wir. Auch wenn wir, das wissen Sie, uns eine höhere Investitionsquote wünschen.
Doch insgesamt war viel von Optimismus die Rede im Kino Kolosseum. Auch der Produzent des diesjährigen Berlinale Wettbewerbsfilms Gelbe Briefe, Ingo Vlies, zeigte sich zuversichtlich.
Die Phase dieses Jammertals, die haben wir jetzt hoffentlich abgeschlossen mit diesem ersten wichtigen Schritt. Jetzt müssen weitere folgen. Aber ich glaube, das Schlimmste haben wir hinter uns.
Auch wenn Vlies bedauert, dass ein Steueranreizmodell für die Filmproduktion, wie es ursprünglich geplant war, nicht kommen wird, sieht er wieder bessere Möglichkeiten für Filmschaffende in Deutschland als in den letzten Jahren.
Wir haben angefangen, internationaler zu produzieren, weil wir gemerkt haben, dass wir die Budgets in Deutschland nicht mehr wirklich zusammenkriegen. Aber wir setzen jetzt auch ganz stark wieder auf deutsche Talente, weil wir ja auch unsere Geschichten erzählen wollen.
Erleichterung spürt man auch außerhalb der Produktionsszene in der Film- und Kinobranche. Der Direktor des Filmfests München, Christoph Grüner, findet es ein wichtiges Signal, dass es bei der Investitionsverpflichtung Subquoten für Kinoauswertungen gibt.
In den letzten Jahren wurde das Kino totgesagt und angesichts eines ganz tollen, jetzt ausgelaufenen Kinojahres und eines Jahresanfangs, der toll ist, muss man sagen, stimmt nicht. Die Leute gehen weiter gern ins Kino.
Der bemerkenswerte Erfolg des deutschen Films derzeit an den Kinokassen freut auch die Vorstandsvorsitzende des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater, Christine Berg.
Der deutsche Film ist einfach ganz weit vorne. Von 10 Filmen, also Top 10, sind 5 deutsche Filme.
So sehr Christine Berg die Investitionsverpflichtung als Stärkung der deutschen Filmproduktion begrüßt, so enttäuschend ist der Reformprozess, sagt sie, für die Kinos verlaufen.
Es ist jetzt viel für die Produktion und für die Kreativen getan worden. Für die Kinos, da sind wir im Moment bei null.
Es muss sich zeigen, ob der deutsche Filmproduktionsstandort wieder international konkurrenzfähig wird, wie der langjährige UFA-Geschäftsführer Nico Hofmann meint. Die Investitionsverpflichtung hält auch er für zu niedrig.
Man muss immer wieder dazu sagen, dass in anderen europäischen Ländern diese Abgabe wesentlich höher liegt, bei 25% oder teilweise noch drüber. Also es hat in jedem Fall jetzt einen positiven Effekt, was die 8% anbetrifft. Aber jeder Betrag drüber, also 25%, hat natürlich eine noch wesentlich deutlichere Kraft. Und auch die Steuerermäßigung, die andere Länder mit dahin bringen, das fehlt nach wie vor in Deutschland in dem Ausmaß, wie es die Spanier oder die Italiener machen.
Wie Nico Hofmann erwarten viele in der Branche gesetzliche Nachbesserungen. Allerdings gibt es weitere Unwägbarkeiten, die auch Thema auf dem Produzententag waren. Zum Beispiel könnten die Konzentrationsprozesse in Hollywood, wie der Übernahmekampf um Warner durch Netflix und Paramount, die deutsche Film- und Kinobranche noch gehörig durcheinanderwirbeln.
Christian Berndt über den sogenannten Produzententag zum Auftakt der Berlinale. Das Weihnachtsoratorium für viele Inbegriff der geistlichen Musik von Johann Sebastian Bach. Mit der hat sich der Dirigent Helmut Rilling zeitlebens intensiv beschäftigt. Ein Meilenstein seines Schaffens war die erste Gesamteinspielung überhaupt von allen geistlichen Bach-Kantaten. Mit Helmut Rilling am Pult seiner beiden Ensembles, nämlich der Gechinger Kantorei und dem Bach-Kollegium Stuttgart. Das komplette Bach-Oeuvre unter Rilling sollte später imposante 172 CDs umfassen. Der Bach-Interpret, Musikvermittler, Dirigent und Gründer der Internationalen Bach-Akademie, Helmut Rilling, ist, wie heute bekannt wurde, gestern im Alter von 92 Jahren gestorben. Über ihn sprechen möchte ich deshalb jetzt mit unserem Musikkritiker Uwe Friedrich. Rilling und Bach, Uwe, diese beiden Namen gehören ja wirklich sehr eng zusammen. Wie kam es zu dieser lebenslangen Beschäftigung? Warum Bach?
Er kommt ja aus einer sehr bildungsbeflissenen Familie. Sein Vater war Lehrer, seine Mutter, die kurz nach seiner Geburt verstorben ist, aber seine Mutter und damit die Familie mütterlicherseits kommt aus dem berühmten, muss man ja sagen, schwäbischen Pfarrhaus. Das ist ja wirklich legendär, dass dort Bildung in jeglicher Hinsicht gefördert und gepflegt wurde. Aber natürlich in protestantischen Kreisen ist Bach das Zentralgestirn, weil er eben nach diesem Verständnis nicht nur Musik geschrieben hat und großartige Musik, sondern dass diese Musik Verkündigung von Glaubenswahrheiten darstellt. Also das hat auch immer wirklich einen Inhalt, der über die irdische Existenz hinausweist. Rilling hat dann ja das evangelische Seminar im Stift Urach besucht. Dort hat er Abitur gemacht. Er hat bei der Orgelfirma Walker in Ludwigsburg gearbeitet. Also auch da ganz eng verbunden mit protestantischem Glauben und praktischem, wirklich praktischem Musikmachen.
Und ganz praktisch wurde es dann 1954, als er mit der Gechinger Kantorei seinen eigenen Chor gegründet hat, in dem kleinen Ort Gechingen in der Schwäbischen Alb. In diesen Nachkriegsjahren, wie stand es da überhaupt um die Bachpflege, so ganz allgemein?
Er wurde ja kurz danach der Kantor in der Gedächtniskirche in Stuttgart. Das ist eine wiederaufgebaute Kirche, relativ spröde. Erinnert ein bisschen an die Markuskirche, in der Karl Richter in München gewirkt hat. Also die Kriegsfolgen waren immer spürbar. Man wollte sich absetzen nach dem Krieg von diesem monumentalisierten Überbach, der von den Nationalsozialisten als Übernationalist sozusagen gefeiert wurde und Inbegriff des eines Deutschen. Er wollte offensichtlich, so deute ich seine Interpretationen, das wieder zurückbringen in das wahre Gemeindeleben. In der protestantischen Liturgie ist ja das Choralsingen als gemeinschaftsbildendes ungeheuer wichtig. Deshalb auch die Choräle in den Kantaten, in den Passionen, in den Oratorien. Und sein Musizieren klingt für mich immer sehr nach wirklich praktischer Tagesarbeit. Und das soll es überhaupt nicht schmälern. Das ist nicht immer in die Extreme getrieben, sondern so. Ich habe gerade mit einem jungen Musiker gesprochen, einem jungen Sänger, der ihn vor einigen Jahren noch kennengelernt hat. Er sagte, es war, als würdest du an der Hand genommen von jemandem, der sagt, ich weiß den Weg und ich zeige dir eine Route mit schönen Ausblicken. Und man fühlte sich bei ihm sicher aus einem ungeheuren Wissen um diese Musik und die praktische Umsetzung an dem Ort, für die sie geplant ist, nämlich nicht im Konzertsaal, sondern in der Kirche.
Um nochmal das Bild der Route aufzunehmen, um die historische Aufführungspraxis, aber hat er einen Bogen gemacht, oder?
Das ist in der Tat so. Die großen Vertreter der historischen Aufführungspraxis waren in der Regel zumindest etwas jünger. Tom Koopmann ist so, ich glaube, gute 10 Jahre jünger etwa. Also da war Helmut Rilling mit seiner Sichtweise auf Bach und das gibt es ganz ähnlich auch bei anderen Dirigenten, sowohl im Westen auch, so auch im Osten. Es gibt ja in Dresden und Leipzig natürlich eine große Bach-Tradition, die relativ ähnlich klingt, die mit Darmsaiten, mit historischer Aufführungspraxis erstmal noch nicht wirklich viel zu tun hat. Aber wir haben ja gerade den Ausschnitt gehört, doch sehr frisch ist und auch im Grunde frisch und lebenspraktisch bleibt über seinen Tod hinaus.
Uwe Friedrich, danke für dieses Gespräch über den Dirigenten Helmut Rilling. Mit 92 Jahren ist er gestern gestorben. Und auch die Literaturwelt trauert um einen, der im Sommer 1933 zur Welt gekommen ist. Der niederländische Schriftsteller C.S. Noteboom. Zu Lebzeiten sinnierte er über den Tod des Schreibenden und das Nachleben des Geschriebenen.
Schriftsteller haben eine verschobene Sterblichkeit. Sie sind genauso sterblich wie die anderen. Aber mit ihren Büchern haben sie dann die falsche Idee, dass die noch ein bisschen weiterleben.
Na, ganz falsch wird die Idee im Fall von C.S. Noteboom aber nicht sein, auch ohne Literaturnobelpreis, den ihm viele gerne zugedacht hätten. Seine Bücher, vom Roman über Gedichtbände bis zu Reiseberichten, sind in 30 Sprachen übersetzt. Auf der ganzen Welt unterwegs, also wie ihr Verfasser. Auf seiner Lieblingsinsel Minorca ist C.S. Noteboom gestern gestorben. Cornelia Zetsche erinnert an ihn und lässt ihn noch einmal zu Wort kommen.
Das Buch hat vielleicht einen Beginn, aber noch lange kein Ende. Seine Wörter, das sind Giebelsteine, Baugruben, Namen, Jahreszahlen, Bilder.
Alles begann für ihn mit einem Bild. C.S. Noteboom, der Augenmensch der Europäer, Weltbürger und Welterfahrer, der sich mit traumwandlerischer Leichtigkeit zwischen Räumen und Zeiten bewegte. Ein Sinnsucher im Spannungsfeld von Wirklichkeit und Fiktion, beflügelt von Zaubernamen wie Saba und Macau. Seine Bücher über nahe und ferne Welten öffnen Seelenräume und geistige Landschaften. Sein Kompass war die Neugier.
Neugier ist ein essentielles Element, denn Neugier hat etwas in sich. Wenn das bleibt und man hat die Neugier ein bisschen befriedigt, dann will er immer mehr.
In Den Haag wurde er 1933 geboren, aber Noteboom's Hotel hatte, wie das gleichnamige Buch, viele Zimmer zwischen seinem Grachtenhaus in Amsterdam, Menorca und dem Rest der Welt. Ein Holländer mit Zweitwohnsitz in Spanien. In seinem menorquinischen Inselhaus, weiß gekalkt mit blauer Tür, lebte er mit Eseln, Schildkröten und wilden Oliven. Im Gartenhaus wurde aus den Notizen in seinen Klatten, den Reisen zwischen China und Bolivien, poetische Prosa. Reisen war für ihn Selbsterfahrung, ein geistiges Exerzitium und das Auge war die Kamera.
Allererste Motivation ist Bewegung, ist einfach das Gehen und man findet immer etwas. Es gibt einfach überall Bilder.
C.S. Noteboom war ein philosophierender Reisender, der in einem Bild die gefrorene Zeit erkannte. Kein Kunsthistoriker, eher ein intuitiver Betrachter, der eine Taxiszene in Teheran zum lebendigen Bild machte und umgekehrt. Berühmte Gemälde aus Europas Galerien mit seinen Geschichten zu Leben erweckte. In Romanen, Essays, Gedichten und Fotobänden.
Ich betrachte natürlich Gemälde wahrscheinlich literarisch. Wenn das Gemälde etwas zu sagen hat zu mir, dann stellt man sich Sachen vor und man kann bestimmte Gemälde lesen wie Romane.
7 Jahrzehnte war Cees-Noteboom einer der führenden Schriftsteller Europas. 1955 brachte sein erster Roman Philipp und die anderen den Durchbruch. Darin entdeckt ein 20-Jähriger beim Trampen Europa und die Liebe und erzählt seltsame Geschichten von den anderen. Schon dieses Debüt zeigt Noteboms Art zu schreiben. Das Episodenhafte, die Melancholie, Erzählen als poetische Beschwörung von Distanz und Aufbruch, Reisen als Schule des Lebens, oft auch ironisch grundiert. Ein paar Bücher später ist aus dem eichendorffschen Taugenichts der Journalist, Lyriker und Nobelpreisverdächtiger Erzähler geworden, der weltläufige Bildungsbürger und Autor von Bestsellern wie Rituale, auf der Suche nach einem individuellen Leben im ritualisierten Dasein. Irritierend ist seine Distanz. Auch Berlin 1989, die Stadt und ihre Menschen auf beiden Seiten der Mauer, sah er in seinen Berliner Notizen als fremder Freund mit Hahnkappe, ein Augenzeuge und doch nicht dazugehörig.
Wenn ich irgendwo bin, wo es sehr turbulent ist, dann bin ich ja nicht turbulent. Ich habe ja auch Berlin 89 miterlebt, aber auch Paris 68 und auch Budapest 56. Und man ist dann selbst im Auge des Sturms. Dann ist es eigentlich, als ob die Welt bewegt und nicht so sehr ich.
Cees-Noteboom, der große Erzähler des alten Europa zwischen Proust und Fellini, berühmt für seine Prosa, sah sich am liebsten als Dichter und Literatur als Gegenentwurf zur Wirklichkeit. Nicht Orte, Dinge oder Menschen waren sein Motiv, sondern das Schreiben selbst und sein inneres Auge. Der Tod hat ihn immer beschäftigt, seit er als 12-Jähriger den Vater in den Bomben des Krieges verlor. Die Novelle, die folgende Geschichte, wird zur Todesfahrt. Der Roman aller Seelen spricht vom Tod. Auch der Bildband Tumbas mit seinen Texten zeigt Gräber von Dichtern und Denkern, wie er selbst es war.
Cornelia Zetsche über den niederländischen Schriftsteller Cees-Noteboom. Gestern ist er mit 92 Jahren gestorben. In den Kulturmeldungen mit Jörg Biesler geht es jetzt um einen Sanierungsfall in Berlin.
Ja, und der wird lange dauern und teuer werden, die Sanierung der Berliner Staatsbibliothek nämlich. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat dazu heute die Planung vorgestellt. Das 1978 eröffnete Haus, entworfen von Hans Scharoun, soll von 2030 an für mindestens 11 Jahre umfassend erneuert werden. Insgesamt wird mit Kosten von über 1 Milliarde Euro gerechnet. Dazu wird vom Architekturbüro von Gerkan, Mark und Partner, das auch die Sanierung plant, ein Ersatzneubau errichtet. Der Betrieb soll währenddessen fortgeführt werden. Dazu aber würden Arbeitsplätze für 650 Mitarbeiter und für die täglich rund 1200 Nutzer der Stabi gebraucht, der Architekturkritiker Nikolaus Bernau.
Ein wichtiges Problem ist bisher völlig ungelöst. Die Staatsbibliothek garantiert zwar, dass alle Materialien auch während der Schließung des Gebäudes zur Verfügung gestellt werden. Aber sie hat bisher kein Konzept, wo die etwa täglich 1200 Nutzerinnen und Nutzer arbeiten können. Die Idee, zusammen mit der Berliner Zentralbibliothek das einstige Kaufhaus Lafayette an der Friedrichstraße als Lesesaal zu nutzen, hat sich zerschlagen. Alle anderen Bibliotheken Berlins sind schon jetzt vollkommen überlaufen. Die Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Marion Ackermann, schlug deswegen vor, Räume in Museumsgebäuden als Lesesäle zur Verfügung zu stellen.
Die Berliner Staatsbibliothek, ein Gebäude mit rund 114.000 Quadratmetern Nutzfläche, das rund 5,4 Millionen Bände beherbergt, muss saniert werden. Der Kultfilm Harold and Maude aus dem Jahr 1971 hat ihn berühmt gemacht. Der Schauspieler Bud Cort ist gestern im Alter von 77 Jahren gestorben. Harold and Maude, in dem Cort den todessehnsüchtigen jungen Harold spielt, war zunächst an den Kinokassen ein Flop, wurde aber schnell Kult, sicher auch, weil er mit Konventionen und Tabus bricht. An den Erfolg konnte Bud Cort nicht anschließen. Er spielte anschließend vor allem Nebenrollen, zum Beispiel 1995 in Heat an der Seite von Al Pacino und Robert De Niro oder 2004 in Wes Andersons Die Tiefseetaucher. Die Stadt Düsseldorf wird ein Renaissance-Gemälde aus dem Museum Kunstpalast verkaufen und den Erlös mit der Erbengemeinschaft des einstigen Besitzers teilen. Das Gemälde Christus am Ölberg von Lukas Cranach dem Älteren gehörte einst dem Tenor Alfred Strauß. Der erwarb das Bild im Januar 1937 und verkaufte es wenige Monate wieder, bevor er aus Deutschland fliehen musste. Die Stadt Düsseldorf kaufte es 1949. Die Einigung, so hieß es, würdige das Schicksal von Alfred Strauß und berücksichtige, dass wesentliche Details zum Besitz des Cranach-Gemäldes nicht mehr aufgeklärt werden können. Und zum Schluss noch Udo Lindenberg, der erhält den diesjährigen Deutschen Musikautorenpreis der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte der GEMA.
Jörg Biesler mit den Kulturmeldungen, vielen Dank. Der EU-Wettbewerbsgipfel ist ein Thema gleich in den Informationen am Abend ab 18:10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Das war Kultur heute mit Marja Elmenreich.